Guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute wird's richtig philosophisch. Ein ganz fundamentales Thema heute Abend. Ich hab's mal genannt, vom Denken und Tauschen. Da werden wir zuerst zwei ungefähr halbstündige Aufsätze von Ilse Bindseil zu hören kriegen. Beide handeln von dem Denken von René Descartes, der ja gemeinhin als Begründer der neuzeitlichen Philosophie gilt. Der erste Aufsatz heißt
Dualismus und Descartes.
Danach ein etwas kryptischerer Text, aber zum selben Thema.
Das Charisma des Cartesianismus.
Ebenfalls von Ilse Bindseil. Und in der zweiten Stunde hören wir dann ein Essay von Martin Blumentritt, der sehr weit ausholt, nämlich auch im 17. Jahrhundert und in der frühen Aufklärung. Da geht es dann etwas mehr um politische Philosophie. Martin Blumentritt.
Antinomie der Freiheit. Zur Dialektik des Liberalismus.
In der Welt gibt es ganz offensichtlich verschiedene Dinge. Einem Menschen begegnen, ob er darüber nachdenkt oder nicht, im Laufe seines Lebens so unterschiedliche Sachen wie Steine, Götter, Computer, Schnee, Menschen, Leere, Lust, Ideen oder Schmerz. So offensichtlich wie die Begegnungen selber scheint die Tatsache, dass all dieses nicht mit dem gleichen Vokabular beschrieben werden kann. Steine machen keine Probleme. Sie sind da oder nicht. Sie sind groß oder klein, meistens relativ schwer, haben eine bestimmte Farbe und in einem physikalischen Experiment könnte man ihre sonstigen Eigenschaften einigermaßen genau bestimmen. Ebenso stets mit Schnee, obwohl ein Schnee ein Unsinn ist. Auch Computer fallen unter die gleiche Kategorie wie Steine und Schnee, bis jetzt zumindest, denn einige Menschen behaupten, dass Computer bald mehr als Materie sein werden. Was direkt zur zweiten Kategorie jener Dinge führt, die den Weg eines normalen Lebewesens kreuzen. Lust, Gedanken, Traurigkeit, Schmerz sind nicht wie ein Stein beschreibbar. Und wenn man von großer Lust oder tiefen Gedanken spricht, ist das bloß eine metaphorische Ausdrucksweise, da sich die Adjektive groß und tief in diesen Fällen nicht auf etwas Mess- oder auch nur Vergleichbares beziehen. Was große Lust ist, ist durchaus unklar. Die Adjektive beziehen sich auf subjektive Eindrücke, die weder verallgemeiner noch mitteilbar sind. Wenn ich sage, dass mir etwas wehtut, weiß niemand im ganzen Universum, außer vielleicht Gott, wie es sich anfühlt, wenn mir etwas weh tut. Aus diesem Grund können Menschen lügen, sich verstellen und andere täuschen. Ein Stein dagegen kann nicht im geringsten lügen. Es scheint also in der Welt zwei Kategorien von Dingen zu geben. Einerseits Dinge, die objektiv beschreibbar sind, und andererseits Dinge, die andere Dinge und sich selbst beschreiben können. Objektiv beschreibbare Dinge werden in der Regel mit materiellen Objekten gleichgesetzt. Anderes und sich selbst Beschreibendes hat dagegen historisch unterschiedliche Namen. Geist, Seele, Vernunft, Bewusstsein oder Mensch. Insofern Dinge sich selber beschreiben können, sind sie Träger eines Selbstbewusstseins. Es liegt auf der Hand und konnte bisher von keiner Theorie widerlegt werden, dass geistige Dinge durch eine andere Sprache beschrieben werden, die sich nur auf mentale Zustände bezieht und deren Eigenart gerade darin besteht, nicht objektiv kommunizierbar zu sein. Dieser Sachverhalt beruht nicht auf mangelnder Genauigkeit beim Sprechen oder Denken und auch nicht auf einer bloßen Leerstelle wissenschaftlichen Wissens, sondern scheint seinerseits eine objektive Gegebenheit zu sein. Die meisten Menschen begreifen sich als Personen, was nichts anderes heißt, als dass sie einerseits um ihre mentalen Zustände wissen, Wissen heißt hier, sie wissen darum, dass sie mentale Zustände haben, und andererseits ebenso darum, dass sie auch aus Materie bestehen. Die Selbstzuschreibung Ich trifft in der Regel auf beides zu.
Ich denke heißt, ich im Mentalen zu verankern. Ich bin krank.
Hingegen bezieht sich, außer im Fall psychischer Störungen, auf den menschlichen Körper und bedeutet, dass seine materielle Organisation irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Der Begriff Person ist schon immer Gegenstand erbitterter theoretischer Auseinandersetzungen gewesen. Der Materialismus bestreitet vehement, dass mentale Zustände nicht eindeutig auf materielle reduzierbar sind. Die notwendige Folgerung daraus wäre, mentale Zustände ebenso wie Begriffe über mentale Zustände sind Metaphern, die gerade verdecken, was spannend ist, nämlich die zugrunde liegenden materiellen Vorgänge beim Denken. In moderner neurologischer oder kognitionswissenschaftlicher Terminologie hieße das, jeder geistige Zustand, jedes mentale Ereignis könne eindeutig durch eine bestimmte neuronale Konfiguration des Gehirns beschrieben werden, ähnlich wie die Temperatur eines Gases durch die mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Gasmoleküle gegeben ist. Kurz und prägnant, es gibt nur Gehirn und neuronale Materie in verschiedenen Zuständen. Geist aber und etwas, worauf sich mentale Begriffe real bezögen, gibt es nicht.
Ein Ich denke,
das alle meine Reflexionsakte begleitet, wäre vielleicht nichts anderes als eine zeitlich veränderbare elektrische Welle, resultierend aus einer Unzahl synchron schwingender Neuronen und somit eine Illusion. Ein differenzierterer Materialismus behauptet dagegen, dass mentale Zustände und Ereignisse zwar kausal aus materiellen Neuronenkonfigurationen entstehen, aber nicht objektiv auf diese reduzierbar sind. Das heißt, die Angabe einer neuronalen Konfiguration reicht nicht aus, um einen mentalen Zustand zu beschreiben. Was jemand sieht, wenn er einen roten Apfel sieht, ist demnach prinzipiell nicht objektivierbar, womit gleichzeitig die Existenz einer Begriffssprache in Bezug auf mentale Zustände gerechtfertigt wäre, obwohl sie sich nicht auf etwas bezieht, das so real wie Materie ist. Geist wäre eine emergente Eigenschaft bestimmter hochkomplexer Materiestrukturen, der ohne diese nicht existieren könnte, aber durch sie wiederum auch nicht eindeutig bestimmt ist. Das Ganze wäre mehr als die Summe seiner Teile. Ohne Körper kann kein Ich existieren, was sich spätestens im Tod zeigt, wo Ich vergeht, weil die materielle Struktur des Körpers sich auflöst. Materie ohne Geist ist normal, aber Geist ohne Materie undenkbar. Deshalb behaupten philosophische Gotteslehren, dass Gott ein rein geistiges Wesen ohne Körper, ohne körperliche Attribute sei, da so zwischen Gott und Welt eine unüberschreitbare Grenze gezogen wird. Eben deshalb strahlen Cyberträume, einen digitalisierten Geist in einen noch zu erfindenden Computer zu laden, eine so große Faszination aus, da sie eigentlich den Wunsch nach einer modernen Art von Göttlichkeit in einer tristen Welt darstellen. Descartes hingegen geht einen anderen Weg. Zwar ist auch die Reflexion über die Person sein Ausgangspunkt, aber sein Wunsch nach Sicherheit, nach gewisser und unbezweifelbarer Erkenntnis, den er vor dem Hintergrund nach reformatorischer Skepsis hegt, führt ihn zum ontologischen Dualismus. In den
Meditationen über die Grundlagen der Philosophie
führt er sein Vorgehen exemplarisch vor. Sein Ziel ist, etwas unbezweifelbar Gewisses zu finden, auf dem in Folgeschritten eine wahre Philosophie zu gründen wäre. Die materielle Welt, das offensichtlich erste und beständigste, was einem dazu einfallen würde, kann diesem Zweck nicht dienen. Erstens kann jede Wahrnehmung über den realen Sachverhalt, den die Wahrnehmung repräsentieren soll, täuschen, so dass der Eindruck, den ein erblickter Stein im Geist hinterlässt, keinesfalls wahr sein muss, ja nicht einmal wahr sein kann. Niemand erblickt den vollständigen Stein, was auf der Rückseite ist, wird erraten. Im Dunkeln ist er verschwunden, nach einem Regenguss ist er nass und sowieso ist er zeitlich nie mit sich identisch. Das ist banal. Jeder weiß, dass die Sonne nicht so groß wie ein Kirschkern ist. Zweitens könnte alles, was man zu bemerken und wahrzunehmen meint, einem als Traum widerfahren, sodass nichts von dem, was man weiß oder wahrnimmt, mit der Realität zu tun haben müsste. Aber immerhin weiß man, sofern man über Träume reflektiert, dass es etwas jenseits von Träumen geben muss. Wie sonst könnte das Erwachen aus einem Traum gedacht werden? Drittens könnte ein böser Geist oder ein mieser Gott systematisch alle denkenden Wesen über sich und die materielle Welt täuschen, derart etwa, dass er ihnen vorgaukelt, sie würden aus einem Traum erwachen oder auf einer Erde leben, ohne dass dies tatsächlich der Fall wäre. An diesem Punkt der Reflexion, Descartes hat die Skepsis, die er bekämpfen will, um des Kampfes willen noch überboten, gibt es nichts, rein gar nichts, was man sicher wissen könnte. Genau an diesem Punkt durchschlägt Descartes, wie er meint, den gordischen Knoten des Nichtwissens. Es beginnt, wie Hegel in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie bemerkt, die Philosophie der Moderne. Descartes überwindet den Zweifel, indem er den Zweifel als solchen zum ersten und allerbesten sicheren macht. Wenn alles bezweifelbar ist, Steine, Welt, die Existenz von allem und jedem, bleibt doch einsam wie ein Fels in der Brandung die Tatsache bestehen, dass irgendetwas, das ich auch ich nennen kann, zweifelt. Diese Tatsache anzuzweifeln ist logisch unmöglich, denn würde ich daran zweifeln, dass ich zweifle, würde ich doch nur wieder zweifeln. Ganz egal, wie sehr sich ein potenziell böser Geist auch anstrengen mag, mich zu täuschen, über die Tatsache, dass ich zweifle, kann er mich nie und nimmer täuschen. Somit hat Descartes sein eisernes Fundament gegen alle Skepsis gefunden. Dubito ergo sum. Ich zweifle, also bin ich. Aus dieser Sicherheit ergibt sich logisch notwendig der nächste Satz, jener, für den Descartes berühmt geworden ist. Wenn es richtig ist, dass etwas zweifelt, dann muss es nicht nur den Zweifel, sondern auch etwas Zweifelndes geben. Da Zweifeln etwas ist, das sich auf Mentales bezieht, nie hat jemand einen Stein zweifeln sehen, ist Zweifeln ein mentales Prädikat, das etwas voraussetzt, worüber es ausgesagt wird. Dieses Etwas ist das denkende Ich, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, schreibt Descartes glücklich aufs geduldige Papier. Ich wäre demnach für Descartes die Gesamtheit aller mentalen Zustände, die sich ein Etwas selber zuschreiben kann. Was dieses Etwas genau ist, bleibt allerdings unklar. Insbesondere ist nicht entschieden, ob ich einen Körper hat oder ein Körper ist. Wie dem auch sei, Descartes steckt hier erst einmal fest. Zwar gibt es ein rein mentales oder geistiges Ich, aber das ist auch schon alles, was es gibt. Sein nächster Schritt muss sein, die Existenz der Welt zu beweisen, was sich als gar nicht so einfach erweist. Ein erster Versuch Descartes verläuft über die Wahrnehmung. Er bemerkt, dass es Sinneseindrücke gibt. Daraus schließt er, dass es etwas, wie der Begriff Sinneseindruck es buchstäblich behauptet, geben muss, das diese Eindrücke in den Geist eindrückt, ohne dass ich aktiv daran teilnehme. Ich erleide gleichsam Wahrnehmungen, also muss dem passiven Erleiden irgendein aktives Element korrespondieren, das für das Erleiden verantwortlich ist. Das kann nur etwas von mir Verschiedenes sein. Der erste Kandidat dafür ist die materielle Außenwelt. Descartes behauptet nicht, dass Sinneseindrücke wahr sind, das hat er bereits als Trugschluss erwiesen. Aber er behauptet, dass die Existenz von Sinneseindrücken im Ich nicht zu bestreiten ist. Für diesen Teil des Arguments ist es egal, ob der Eindruck, den ich von dem hoppelnden Etwas habe, wirklich ein Kaninchen ist oder vielleicht ein Eimer Klebstoff. Was allein zählt, ist, dass der Eindruck von etwas Äußerem kommen muss. Trotzdem bleibt dieses Argument ein Trugschluss, denn immer noch könnte Descartes träumen, dass er etwas Kaninchenartiges draußen auf dem Feld sieht. Mehr noch, der böse Geist könnte ihm die Existenz von kaninchenartiger Materie vorgaukeln, indem er den Eindruck durch, modern gesprochen, Reizung von Nervenzellen im Gehirn erzeugt. Das Traumargument ist nicht mehr so stark, denn wenn klar ist, dass ich träume, ist auch klar, dass dieses Ich die Traumdaten von irgendwoher haben muss. Als Quelle bleiben die Außenwelt und ein böser Geist, von der Selbsterregung neuronaler Zellen in Ekstase oder Rausch einmal abgesehen. Der böse Geist, den sich Descartes erdacht hat, wird zu seinem Kardinalproblem, und mit dem Beweis seiner Nichtexistenz müsste gleichzeitig die Existenz der Materie bewiesen und das Problem gelöst sein. Flugs also beweist Descartes die Existenz eines lieben Gottes. Indessen ist mit dem Verweis des bösen Geistes ins Reich der Fabel noch nicht alles gewonnen. Zwar existiert nun ein lieber Gott, der die Menschen nicht täuscht, aber nichtsdestotrotz kann ich mich ja noch selber irren. Die Sonne bleibt, wenn ich sie tagsüber beobachte, so groß wie ein Kirschkern, auch wenn Gott sie nicht extra für mich schrumpfen lässt. Sicher ist allein, dass ich etwas sehe, wenn ich etwas sehe. Aber was genau ich sehe, bleibt unklar. Mal ist der Mond rund, mal ist er sichelförmig. Wenn die Kerze ausgeblasen wird, ist Schwärze um mich herum, die nach ein paar Minuten einem Grau weicht, in dem durchaus wieder etwas zu erkennen ist. Und die Katze, die vor mir wegläuft, wird beim Weglaufen immer kleiner. Um diesem Chaos aus wirren Sinneseindrücken, die nun immerhin auf eine materielle Welt verweisen, Herr zu werden, muss Descartes ein Wahrheitskriterium entwickeln, mit dem er in das Durcheinander eine eindeutige Ordnung bringen kann, unabhängig von Zeit, Ort und Akzidenzien. Was er sich ausdenkt, scheint verblüffend banal und ist der Mathematik nachgeformt. Etwas ist genau dann wahr, wenn ich mir einen klaren und deutlichen Begriff von ihm machen kann. Was wie eine Tautologie klingt und zudem die bereits sicher geglaubte Materie wieder in eine unsichere Existenz stößt, denn nichts Wahrgenommenes ist ja ohne weiteres klar und deutlich erkennbar. Aber so dumm ist Descartes natürlich nicht. Klar und deutlich ist ein Sachverhalt dann und nur dann, wenn ich im Geist feststellen kann, dass der Begriff, der diesem Sachverhalt oder Ding korrespondiert, sich mit keinem anderen Begriff, den ich mir ausdenken kann, überschneidet. Der Begriff eines Kreises zum Beispiel, alle Punkte, die von einem einzelnen anderen Punkt den gleichen Abstand haben, oder jene Figur, die ein rotierender Zeiger mit konstanter Länge erzeugt, dieser Begriff eines Kreises ist eindeutig und mit keinem anderen Begriff zu verwechseln. Er ist also wahr. Ein weiterer klarer und deutlicher Begriff ist das Mentale, der Geist, das hat Descartes schon gezeigt. Daraus ergibt sich übrigens, schon bevor die Existenz der Materie bewiesen ist, dass Geist nichts mit Materie zu tun haben kann. Andernfalls wäre Geist keine klare und deutliche Idee, da sich der Begriff Geist sonst mit dem Begriff Materie überschnitte. Da aber der Begriff des Mentalen eben klar und deutlich ist, besteht das Sein entweder nur aus Geist oder aus Geist und Materie, die vollständig voneinander getrennt sind. Das Inventar für diesen Beweis ist einfach. Gott existiert als Liebe, und was ich klar und deutlich erfasse, ist wahr. Da ich nun klar und deutlich die Existenz von materiellen Dingen erkenne, ich erkenne sie als ausgedehnte, selbst wenn sie im Einzelnen durchaus verwirrend erscheinen, wie eine Katze, die kleiner wird, oder ein Mond, der mal rund, mal sichelförmig und mal gar nicht da ist, ist die Existenz des Materiellen an sich gesichert. Was darüber, ob meine Einzelideen existierender Einzelkörper wahr sind, gar nichts aussagt. Denn wenn das, was ich klar und deutlich erkenne, in Wirklichkeit gar nicht klar und deutlich erkennbar ist, es also gar keine Materie gäbe, würde mich Gott ja darin täuschen, dass er mir eine klare und deutliche Erkenntnis von etwas vorgaukelt, wovon es eine klare und deutliche Erkenntnis nicht gäbe. Das aber ist ausgeschlossen, da Gott kein täuschender Gott ist, sondern ein Lieber. Mit einem Schlag ist es auch egal geworden, ob ich träume, denn selbst das, was ich klar und deutlich träume, muss wahr sein. Der Gottesbeweis ist also für Descartes keine sonderbare Schrulle, kein mythischer Rest, sondern er ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Systems, mit dem allein Descartes die Existenz der Materie sicherstellen und beweisen kann. Ohne Gott gäbe es vielleicht auch Materie, aber über sie könnte niemals irgendetwas Wahres ausgesagt werden. Gottlos ist die Welt unerkennbar, und das Ich würde auf ewig in sich selber kreisen, da es allein sich selber sicher wäre. Der Preis für den gelungenen Beweis der Existenz der Materie ist allerdings hoch. Materie und Geist sind zwei vollkommen voneinander getrennte Substanzen. Sie haben nicht das Geringste miteinander gemein. Zwar gehört nun zum Ich auch ein Körper, bestimmte materielle Dinge sind erfahrungsgemäß immer da, wo auch Ich ist, aber ontologisch hat dieser mit jenem nichts zu tun. Ich hat einen Körper, ist aber keiner. Descartes Dualismus, der nicht nur heute wenig mit Alltagserfahrungen von Menschen zu tun hat, wurde bereits zu seinen Lebzeiten heftig angegriffen. Noch bevor Descartes seine Meditationen veröffentlichte, legte er sie einigen Kollegen vor, und die Meditationen erschienen dann tatsächlich gemeinsam mit Einwänden und Erwiderungen auf diese Einwände. Der Teil mit den Einwänden und Erwiderungen ist ungefähr dreimal so dick wie die Meditationen selbst. Gassendi und Hobbes bestritten, dass Descartes das Cogito-Argument bewiesen hätte und sprachen sich für materialistischere Ich- bzw. Geist-Theorien aus. Ein anderer versuchte, Descartes einen Zirkelschluss nachzuweisen. Wenn Gott der Garant dafür ist, dass klare und deutliche Ideen wahre Ideen sind, einer der Kernpunkte von Descartes System, dann können klare und deutliche Ideen, insbesondere jene Gottes, nicht beim Gottesbeweis eingesetzt werden, da an dieser Stelle noch gar nicht gesichert ist, ob sie auch wahre sind. Genau so geht Descartes aber vor, womit sich eigentlich sein Beweis für die Existenz einer materiellen Welt in Luft auflösen müsste. Descartes kann sich dann nur auf eine rutschige Bahn zurückziehen, die zur Behauptung führt, bestimmte klare und deutliche Ideen wären angeboren, aber das ist eine sehr rutschige und seifige Piste, die geradezu zum Stolpern einlädt. Spinoza und Leibniz, die Schwächen des ontologischen Dualismus klar erkannten, schlugen darum ein anderes System vor. Doch Descartes braucht eigentlich gar keine Einwände. Die internen Schwierigkeiten seiner Theorie liegen offen zutage. Nachdem die Theorie steht, führt der Versuch, die Existenz von Materie zu beweisen, zu unüberbrückbaren Schwierigkeiten. Wenn das Äußere als Wahrgenommenes einen Eindruck im Ich, in der geistigen Substanz hinterlassen kann, dann wirkt, ganz unabhängig davon, wie die Wahrnehmung im Einzelnen vor sich geht, Materie auf Geistiges ein. Mehr noch, Materie wirkt kausal auf Geistiges ein, was nach philosophischer Lehrmeinung bis heute bedeutet, dass Materie und Geist etwas Gemeinsames haben müssen, was dem ontologischen Dualismus widerspräche. Etwas von der Ursache müsse in der Wirkung enthalten sein, soll das Verhältnis von Ursache und Wirkung kausal erfassbar sein, da sonst keinesfalls von der Wirkung auf die Ursache zurückgeschlossen werden könne. Genau das passiert ja bei der Sinneswahrnehmung, in der von einer Wirkung, nämlich dem Eindruck im Geist, auf eine Ursache, nämlich irgendetwas Materielles, geschlossen wird. Das klingt hochtrabender, als es ist, und lässt sich logisch oder naturwissenschaftlich schnell deutlich machen. Der Syllogismus A. Tiger sind gefährlich und B. Hobbes ist ein Tiger führt zur wahren Aussage C. Hobbes ist gefährlich. In dieser Schlussfolgerung sind sowohl A als auch B enthalten. Stünde unter B hingegen Descartes ist ein Tiger, so wären A und B nicht in C enthalten. Etwas naturwissenschaftlicher. Bei einer mechanischen Uhr ist jede Zeigerstellung, die jetzt zu beobachten ist, die Summe oder Folge aller vorhergehenden Zeigerstellungen, wobei jede vorhergehende Zeigerstellung die Ursache für die ihr nachfolgende wäre, während aus der Wirkung, also der jetzigen Zeigerstellung, die vorhergehenden Zeigerstellungen erschlossen werden können. Wäre die Ursache nicht in der Wirkung aufgehoben, könnte nie eine frühere Zeigerstellung berechnet werden, was für eine Uhr ziemlich absurd klingt, da Zeitangaben dann sinnlos wären. Descartes steht vor dem Problem, dass Geist und Materie in seiner Theorie nichts Gemeinsames haben dürfen, obwohl bei der Wahrnehmung Gemeinsames postuliert werden muss, da es sonst gar keine Wahrnehmung gäbe. Dieser Sachverhalt, der bei der Wahrnehmung zutage tritt, lässt sich verallgemeinern. Ein Biss von einem Tiger und Schmerz breitet sich in mir aus, nicht nur in meinem Körper. Niemand käme auf die Idee, die kausale Beziehung des materiellen Objekts Tiger zum Schmerz in Frage zu stellen. Ebenso andersherum. Wenn ich etwas will und zum Beispiel versuche, diesen Willen in die Tat umzusetzen, sieht es so aus, als könne ein mentaler Zustand durchaus kausal auf Materielles einwirken. Ich brauche mir nur vorzustellen, dass mich der Biss so geärgert hat, dass ich den Entschluss fasse, den Tiger zum Teufel zu wünschen. Und schon wirkt dieser Wunsch kausal derart, dass der Tiger sich vor meiner materiellen Flinte hüten muss. Für die beiden bereits geschilderten materialistischen Theorien stellen solche Phänomene nicht das geringste Problem dar, da es für sie nichts ontologisch von der materiellen Welt Unterschiedenes gibt. Für Descartes sollten sie allerdings, hätte er seinen klaren und deutlichen Ideen gehorcht, seine Theorie geradezu zersprengen. Der Nachteil aller antikartesianischen Geisttheorien sollte nicht verschwiegen werden. Sie müssen einen verkappten oder offenen Determinismus behaupten. Ich tut dann kausal determiniert genau das, was die Welt in ihm induziert. Nichts anderes. Daran geht materialistisch kein Weg vorbei. Allerdings störte dieser Widerspruch Descartes nicht im geringsten. Obwohl die Fakten seine Theorie nicht zu stützen schienen, hielt er seine Theorie zusammen und verwickelte sich erst recht in Widersprüche, als er auch noch einen räumlich-materiellen Ort für jene Kausalbeziehungen zwischen Geist und Materie angab, die seine Theorie eigentlich ausschließt. Es sollte die Zirbeldrüse sein, in der Materie auf Geist und Geist auf Materie einwirken. Das klingt heute so lächerlich, wie es bereits damals war. Wenn Descartes Behandlung dieses Problems eins zeigt, dann jenes, dass er an ihm gar nicht interessiert war. Die Welt des Mentalen war ihm, obwohl Ausgangspunkt seines Denkens, gleichgültig. Um eine Theorie des Ich oder des Mentalen, also eine Psychologie, hat er sich nicht gekümmert. Sein Steckenpferd war ein ganz anderes. Ihn interessierte eigentlich eine wahre Physik. Und für den Bereich des Seienden, den Physik beschreibt, nämlich das Materielle oder besser die Natur, ist Descartes ontologischer Dualismus in der Tat überaus erfolgreich gewesen. Auch wenn seine eigene Ausformulierung der Physik in fast allen Bereichen schnell überholt war, sodass sie heute niemand mehr ernst nimmt. Es war nicht das Cogito-Argument, für das Descartes selber berühmt werden wollte. Für die Entwicklung der Naturwissenschaften ist der Dualismus ein Meilenstein auf dem Weg zum neuzeitlichen Erfolg. Dadurch, dass das Mentale aus der Materie vollständig verbannt wurde, ist Materie zum reinen Geist, Zweck und ziellosen Objekt geworden, zu jener Natur, die noch heute in unzähligen Experimenten täglich untersucht und analysiert wird. Vor Descartes gab es eine solche Natur nicht und auch keine Experimente und keine Naturwissenschaften im heutigen Sinn. Zwar glaubte wohl zu Descartes Zeiten niemand mehr so richtig an beseelte Naturdinge, den Animismus hatte das Christentum vertrieben, doch besteht zwischen Beseeltheit und göttlicher Durchdringung bei weitem keine so große Differenz wie zwischen dieser und einer ontologisch reinen Materie. Zwar behauptete die aristotelische Physik nicht, dass Dinge Seelen hätten, aber sie schrieb materiellen Dingen Eigenschaften zu, die nur mit mentalem Vokabular ausgedrückt werden konnten. Abstrakt genommen existierte also durchaus irgendetwas Mentales in jedem materiellen Ding. Ein Stein, der von der Erde aufgehoben und gen Himmel geworfen wird, strebt aristotelisch danach, wieder dorthin zurückzukehren, von wo er geworfen wurde und wo er wesensmäßig auch hingehört. Ein schwerer Stein gehört zum Ort der Schwere, der Erde. Denn Schweres strebt zum Schweren und will in Ruhe ewig dort ausharren, wo es hingehört. Eine Theorie, die Begriffe wie Streben und Wollen auf materielle Objekte wie Steine anwendet, wird durch Descartes Dualismus aus den Angeln gehoben. Nach Descartes stehen sich in der Physik mentale Begriffe und materielle Objekte wie der Teufel und das Weihwasser gegenüber, jedenfalls bis die Quantenmechanik in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts das bisher ungelöste Problem des Beobachters aufwirft. Descartes entteleologisiert die Natur, die nun Zweck und geistloser Ausbeutung offensteht. Nur wenige betrachten heutzutage Descartes ontologischen Dualismus nicht als überholt. Seine Auffassung vom Ich hat einer gemäßigt materialistischen Position Platz gemacht, nach der Geist und Körper unzertrennlich voneinander abhängen, ohne aufeinander reduzierbar zu sein. Dass dennoch die meisten Menschen wohl einen Körper zu haben meinen, aber nicht die Behauptung wagen, Körper zu sein, zeugt vom ungebrochenen Fortleben kartesianischer Vorstellungen. Obwohl die meisten, die einen Körper zu haben meinen, keinesfalls Descartes Theorie zustimmen würden. Bewusst hingegen lebt Descartes in den Naturwissenschaften weiter, in den Wissenschaften vom Unbelebten also, die ohne eine Natur, der jede mentale Begrifflichkeit ausgetrieben wurde, keine Daseinsberechtigung hätten. Als Zweckfreie wird Natur jeden Tag mehr ihr fremden Mächten unterworfen, als Ziellose wird sie genutzt und dadurch, dass Descartes ihr jedes immanente Telos genommen hat, ist das Materielle zum vollkommenen Projektionsfeld fürs Geistige geworden. So paradox es auch klingen mag, kein Naturwissenschaftler würde Descartes ontologischen Dualismus unterschreiben, ohne dass er sich der Gefahr aussetzen würde, entweder als Relikt oder als gläubiger Christ abqualifiziert zu werden, bei dem Religion und Wissenschaft durcheinandergehen. Und doch ist die kapitalistische Produktivkraft Wissenschaft ohne den ontologischen Dualismus nichts. Denn sie setzt den absoluten Bruch voraus, den Descartes zwischen Geist und Materie gezogen hat. So gesehen ist Descartes einer der erfolgreichsten Philosophen der Geschichte. Sein Projekt, eine wahre Physik zu begründen, ist der Anstoß zur instrumentellen Beherrschung der Natur geworden, auch wenn sich der Schwerpunkt vom Wahren zum Machbaren verschoben hat. Er gehört zu den ganz großen Verlierern der Geschichte. Dass die Philosophie sich an der Mathematik mehr als bloß im regulativen Sinn ein Beispiel nehmen kann, wird sich als Phantom erweisen. Der Königsweg der Erkenntnis wird sich als Sackgasse herausstellen. More Geometrico ist und bleibt eine Metapher. Dass Wahrheit Wissen ist oder vielmehr Gewissheit, abzuspeichern in einem Kompendium aufeinander aufbauender Sätze, die im apodiktischen Sinn richtig sind, wird sich nicht geradezu als falsch, aber als esoterisch erweisen, als gut für die Geometrie, aber nicht gut für die Geschichte. Wahrheit ist Werden, nicht das Stabile interessiert, sondern das Veränderliche, ja das Prinzip der Veränderung selbst. Und an ihm interessiert letztendlich nicht die Bedeutung, sondern der Mechanismus. Aber als Vico die spätmittelalterliche Welt mit seiner Geschichtsphilosophie revolutionieren will, da hat sie sich in den Jahren seines schöpferischen Rückzugs längst selbst revolutioniert und ist rationalistisch geworden. Zumindest gegenüber diesem einsamen Philosophen hat der Kartesianismus gesiegt. Gegenüber der Geschichte wird er verlieren. Das Verschwinden der Wahrheit wird nur von denen beklagt werden, die in ihrem Herzen Metaphysiker geblieben sind, mag auch das Outfit sich modernisiert haben. Die Geschichte ist über sie hinweggegangen und hat sie als schlechte Denker entlarvt. Hätten sie nicht merken müssen, dass sich etwas Wesentliches verändert hat, nämlich der Gegenstand ihres Denkens? Hätten sie das nicht gerade als Denker merken müssen? Wenn wir nur ein Zehntel des Aufwands, den wir mit der Wahrheit betreiben, auf die Beobachtung unseres Gegenstands wendeten, dann kämen wir ihr schon näher, sagen die Empiristen. Wahrheit oder nicht, werden die Skeptizisten sagen. Hauptsache, die Sache funktioniert. Mit Macht wird die Sache ins Geschäft gebracht. Das kartesianische Cogito wird zum
Ich denke mal,
zum experimentierfreudigen
Gesetz den Fall,
zum
Nehmen wir mal an.
Der Gegenstand ist nur gefragt, insofern er Objekt, Subjektivität nur, insofern sie beweglich ist. Um der Natur, die sich in Gesetzen organisiert, auf die Schliche zu kommen, muss der Mensch beweglich sein. Er muss von sich absehen können, er muss sich notfalls selbst, seine eigene Vernunft muss er zum Gegenstand machen können. Und nicht, ich denke, also bin ich. Nicht, starre Gesetze erfordern eine starre Betrachtung. Sie erfordern eine standardisierte Betrachtung, aber einen beweglichen Betrachter. Nicht, ich denke, also bin ich, sondern, ich denke mal, und das hat mit Sein gar nichts zu tun. Nicht, so ist es, vielmehr, so könnte es gehen.
Es,
das ist der Sachverhalt, dem ich meine Gedanken unterlege. Als Verlierer steht Descartes auch innerhalb der philosophischen Lehre da, der lebendigen Tradition. In der höheren Gymnasialstufe oder im Proseminar wird er zur Lektüre herangezogen und gewissermaßen verbraucht, wie etwas, was man nicht weiterdenken, was man sich nur klarmachen, womit man sich lediglich in Form eines Exerzitiums beschäftigen kann, einer zwecklosen Übung. So, als wäre mit den Grundlagen kein neuer Anfang zu wagen, als hätten sie ihre Chance gehabt. Wie Descartes zum finsteren Exempel. Wenn der Verstand die bestverteilte Sache der Welt und der Gedanke für alle da ist, sogar in der Volkssprache gedacht werden kann, dann soll sich auch das Volk mit ihm beschäftigen. Descartes genießt den seltsamen Vorzug, als Grundlage allgemein, aber kein Anfang zu sein. Oder er ist Anfang im Sinn einer Grundlage, nicht eines Beginns. Kurz, er ist diskontinuierlich. Oder bei aller Redseligkeit, aller Erzähllust, aller autobiografischen Lust, die seine Darstellung ganz untypisch prägt, ist er kontemplativ, analytisch und ungeachtet alles revolutionären Gestus, auch des radikal-subjektiven Gestus, eher mit der Ewigkeit als mit dem Werden befasst. Vielleicht ist deshalb seine Wirkung so verstörend und mancher, der ihn in seiner Jugend wörtlich genommen hat, verwechselt sein Leben lang Wahrheit und Wirklichkeit. Allgemein ist das Prozedere des Verstands, der
Regeln zur Ausrichtung bedarf, nicht eines Elixiers zur Stärkung der Erkenntniskraft.
Es lässt sich auf einen einzigen Satz reduzieren, eins nach dem anderen. Dieser Satz als rein methodische Anweisung ist erhaben über die substantialistische Frage nach dem Grund, der das Denken mit allem, was nicht Denken ist, verknüpft, mit Affekt und Substanz. Der Verstand ordnet sich als Verlauf, macht sich dergestalt immun gegen die Dialektik des Ursprungs, dass man mit ihm um den Anfang konkurrieren muss. Nicht nihil sine causa ist sein Prinzip, sondern nihil sine ratione. Nichts ist ohne Verstand. Die Logik ordnet das Sein. Der Verstand ordnet den Verlauf. Es ist der Verlauf dessen, was man denken kann. Gegenüber dem dynamischen Appeal des Werdens verteidigt er das coole Nacheinander des Gedankens. Nicht, es wird schon werden, sondern es, worum auch immer es sich handeln mag, es bedarf der Ordnung. Zwar ordnet der Verstand nichts als sich selbst, denn das Sein ist, und nur der eigenen Ordnung bedarf der Verstand, um zu sehen, dass es geordnet ist. Und was nicht gedacht wird, das wird. Aber wo immer er in Erscheinung tritt, und die Zukunft wird zeigen, dass das auch für die Sphäre des Werdens gelten wird, da soll er einen Verlauf herstellen. Nicht alles auf einmal. Allgemein ist auch der Verstand, Ratio. Und selbst wo Rationalisierung, wo abwehrender, aussondernder, affektgeladener Verstand ins Spiel kommt,
ich bin nun mal Rationalist,
so erkennt man doch stets das allgemeine Vermögen in ihm und empfindet Sehnsucht, sich von den partikularen Zwecksetzungen zu befreien und sich in einer kartesianischen Nachanalyse auf das Wesentliche zu besinnen. Denn cogito ist nicht der Anfang, sondern das Ziel. So absurd es ist, mit einer Methode zur Herstellung des Verlaufs von Verstandeshandlungen ein Sein gestalten zu wollen, also rationalistisch Metaphysik zu betreiben, so absurd muss es sein, mit ihr ein Werden zu gestalten, also die Natur, oder ein naturwüchsiges Sein zu gestalten, also die Gesellschaft. Auf allen drei Gebieten hat Descartes sich kräftig blamiert. Sein Gottesbeweis ist eine Posse, seine Theorie über den Blutkreislauf ein Flop. Sein Exkurs über Architekten und die Schönheiten der einheitlichen Bauweise ein Schauermärchen. Aber erstens hat der offensichtliche Unsinn, der sich mit der kartesianischen Methode anrichten lässt, sobald man sie anwendet, das Wahrheitsversprechen, das ihr anhaftet, nicht im Mindesten beeinträchtigt. Und zweitens hat offensichtlich der irrationalste der drei Bereiche, Gott, Natur und Gesellschaft, nämlich die letztere, nach dem Rationalismus als Erklärungs- und Ordnungsmacht förmlich verlangt. Und noch der gestandene englische Empirist argumentiert als Rationalist, sobald er vom Staat handelt und von dem, was der Gesellschaft zum Grunde liegt, und bemüht nicht die beobachtende, sondern die konstruierende Vernunft. In der Geschichtsphilosophie wird man das Konstrukt der Gesellschaft durch die Natur der Geschichte ersetzen. Ihr Werden. Die Gesellschaftsphilosophie wird weniger rhetorisch, dafür prophetischer. Weniger absurd, dafür irrationaler. Für die empiristische Erkenntnis ist der Rationalismus unverzichtbar, im Sinne eines zugleich untergeordneten, also bloß methodischen Prinzips, das den Verstand instrumentalisiert. Das Erstere repräsentiert das Ganze, wogegen das Letztere eben bloß die Methode repräsentiert, oder nicht einmal dies, da das empiristische Learning by Doing die Praxis einschließt, Learning by Trying, sodass für den Rationalismus kaum mehr als eine Haltung übrig bleibt.
Nun mal langsam, immer hübsch nacheinander, eins nach dem anderen. Was siehst du?
Dagegen empiristisch.
Was siehst du? Ich frage nicht, was du denkst, sondern was du siehst. Himmel nochmal, guck doch hin!
Da die Verschiebung vom Gegenstand auf die Methode die Möglichkeit der Rekapitulation und Korrektur eröffnet,
stopp, nochmal von vorn.
Erweist der Rationalismus sich als die empiristische Methode par excellence, als die Reflexion des Experiments.
Was hast du zuerst getan und was ist dann passiert? Also zuerst hast du das getan und ist dann gleich oder hast du erst noch... Denk doch mal nach.
Überall, wo nicht bloß wahrgenommen, sondern nachvollzogen und nachgebaut werden soll, kommen Konstruktionsregeln zur Anwendung. Bevor sie den Gegenstand betreffen, betreffen sie den Verstand. Der Umbau der Sinne in einen Einbildungsapparat, in einen Anschauungsapparat findet statt. Aus der klassischen Perspektive. Die Umzentrierung der Metaphysik, der Einbau des Einzelnen in das Sein, als Vorstufe zum Einbau des Seins in den Einzelnen. Empiristisch wird ein Umbau des Einbildungsapparats in einen Wahrnehmungsapparat stattfinden, der die Sinne und die Wahrnehmungsinstrumente zusammenfasst, keine metaphysisch haltlose Trennung zwischen der Person und ihren Hilfsmitteln macht, sondern
das Sinnliche, die Wahrnehmung,
enger verwandt sieht als etwa den Verstand des Einzelnen und seine Augen. Rationalistisch findet, indem das klassisch-metaphysische sich dem Subjekt als dessen Fähigkeit einschreibt, der Umbau der realistischen Fotoagentur, die sich die Welt im Modus 1:1 abbildbar dachte und damit zum Inbegriff sowohl normalen als auch steinzeitlichen Denkens wurde, in ein Konstruktionsbüro statt, das einfach, ja spartanisch eingerichtet, geradezu kahl, der Aufnahme der kompliziertesten Vorgänge fähig ist. Bevor der Verstand anfängt, die Welt nachzukonstruieren, konstruiert er sich selbst. Die Regeln, die er in Anwendung bringt, regeln noch nicht sein Verhältnis zum Gegenstand. Sie regeln ihn selbst. Sie setzen ihn in den Stand, einem Gegenstand zu begegnen, existenzialistisch, ihm standzuhalten. Ein Gegenstand setzt ein Gegenüber voraus. Auch das muss hervorgebracht werden, sonst hält es dem Gegenstand nicht stand. Auch an ihm muss gearbeitet werden. Es muss, ohne ein Ding zu werden, ein Ding werden. Es muss eine Instanz und ein Mechanismus werden, kurz ein Apparat oder eine Behörde, durchaus kein selbstgenügsames System, sondern ein strukturiertes, objekthungriges Subjekt. Bei Descartes reicht es noch, wenn es erst einmal eine Behörde wird. viel Autorität und noch nicht so viel dahinter. Aber ohne die Instanz geht es nicht. Und zur Regelung des behördlichen Verkehrs, wenn die Realien vorstellig werden und um Anerkennung nachsuchen, reicht vorerst das mathematische, das zukunftsträchtig bürokratische Prinzip. Eins nach dem anderen. Wenn man mehr über die Gegenstände weiß, wird man genauer wissen, was man braucht, um sie im Kopf konstruieren zu können. Zunächst muss man nach allen Regeln der Kunst einsehen, dass es den Verstand gibt und dass man sich, bei gehöriger Pflege, auf ihn verlassen kann. So wie Wissen bei Descartes überhaupt nicht ein Schaltmechanismus, bedient durch einen Kippschalter ist, sondern ganz im Sinne von Fontane ein weites Feld, ein Bereich. Einsehen, das ist nicht nur, wie das Wort sagt, ein Prozess, es ist schon beinahe eine Lebensform. Zuallererst setzt Wissen die Existenz von Regeln voraus. Und wenn das nicht die Philosophie selbst lehrt, dann lehrt es eben die Mathematik. Oder wenn genau das die Philosophie schon einmal ins logische Abseits geführt hat, nämlich die Verselbstständigung der Regeln, so wird die Mathematik mit ihrem Hang zu ästhetischer Einfachheit sie da rausholen. Sie ist die Verkörperung des Maßes und ohne Regeln geht es nun mal nicht. Der Verstand wird ein Funktionsmechanismus, ein Regelwerk. Die Sache, res extensa, wird fest, im Prinzip undurchsichtig, sie wird dumm und verlässlich, also alles das, was man abfällig stabil nennt. Es ist wichtig, wenn man beides trennt und verlässlich auseinanderhält, sonst fängt man noch an, den Verstand zu wiegen und ein Fass Heringe gehörig einzusehen. Noch funktioniert der Verstand weitgehend ohne Gegenstand und nicht nur die Regeln, sondern auch ihre Berührungspunkte untereinander sind wenige. Kreuzungen selten. Das Ziel geht noch auf Einfachheit des Verstandes, noch nicht auf Adäquanz mit der Gegenstandswelt. Der Anblick greift ans Herz, rührend die Ernsthaftigkeit, so als sollte es in den Krieg gehen. Rührend die apodiktische Zwecklosigkeit, der ganz und gar unpsychologische Subjektivismus, der alles andere als grüblerische Hang zur Meditation, die alles andere als mystische Form der Kontemplation. Und dies alles nur, weil jetzt der Verstand gedacht und dabei in allerdings mystischem Entzücken wahrgenommen wird. Rührend ist diese alles andere als narzisstische Ich-Bezogenheit, bei der das Ich noch weit mehr Anteile der platonischen Idee als etwa psychologische Anteile hat. Über alles in der Welt reizend ist dieses nicht-ichhafte Ich. Für einen kostbaren Moment scheint die unerbittliche Subjekt-Objekt-Beziehung suspendiert. Das Subjekt präsentiert sich, so wie es ist, durchaus auf ein Objekt bezogen, zu seinem Empfang bereits aufgestellt, keineswegs auf sich zurückgeworfen, sondern gut präpariert. Aber noch ohne Objekt. Und wie reizend ist ein Mystiker, den man für sich betrachten darf, im Zustand der Erwartung. Die kartesianischen Kategorien des Verstands, mathematische Kategorien eben, haben noch gar nicht dies forciert Erwartende. Auch wenn man schon neugierig ist auf das, was kommt, und dann kommt außer Mathematik gar nichts. Genauso gut könnte man sagen, dass sie den Verstand umspielen, wie Adjektive das Subjekt, dass sie ihn umkreisen. Sie halten die Mitte zwischen dem Objekt, das sie in Abwesenheit vertreten, und dem Subjekt, das sie ausrichten. Sie kreieren damit jenen Schwebezustand, der etwas Bezauberndes, um nicht zu sagen Erleuchtetes hat. Als ein historischer Augenblick ist er durch und durch vergänglich, zur Vernichtung bestimmt durch das, was er ansteuert, was nach ihm kommt. In der Tat das Objekt und seine eigene forcierte Zurichtung. Nicht als tragende Schicht, Fundament, nach den Gesichtspunkten der Statik, nicht als Argument nach den Gesichtspunkten der Logik, sondern nach den Bedingungen der Methode konstruiert, des reinen Verlaufs, ist der Verstand Voraussetzung für anderes, aber diesem anderen keineswegs auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, womit der zeitgenössische Rationalist kokettiert, wenn er die Unterwerfung seines Verstandes unter das Mögliche als Resignation ausgibt. Und das gilt selbstredend auch umgekehrt. Der kartesianische Verstand aber ist noch viel zu sehr mit der Entdeckung seiner selbst als eines Universums beschäftigt, als dass er sich die Welt zur Kolonie machen könnte und sich zum Verwalter. Vielleicht übrigens ist der moderne Rationalist ein ängstliches Huhn, das vor allem zittert, was nicht Verstand ist. Und vielleicht versteckt sich hinter der rationalistischen Angst vor Gefühlen in Wirklichkeit eine irrationale Angst vor dem unbefangenen Gebrauch des Verstandes, eine Gefühlsangst vor dem Verstand. Zum Rationalisieren, zur Kolonialisierung nicht primär der Welt, primär vielmehr seines Verstandes, wäre der moderne Rationalist deshalb förmlich verurteilt. Er hält die nicht rationalistisch, im Übersprung auf Zwecke und Anwendungen hin organisierte Vernunft nicht aus. Das reine Vermögen, das zugleich mit dem Versprechen einer Verfügung über eine vom Verfügungsgedanken ablenkende Ebenbildlichkeit mit Gott, mit sich selbst verspricht, eine Andersheit gegenüber den Dingen. Das Vergehen, jenes in der Tat Vergänglichen, zugleich aber für das Denken konstitutiven Augenblicks, in dem der Verstand seiner selbst inne wird, muss er beschleunigen. Ach, denkt er, würde er doch gar nicht existieren. Der Kartesianismus eröffnet einen beschränkten Blick auf die Welt, die er zur res extensa macht. Aber er eröffnet einen unbeschränkten Blick auf den Verstand. Wenn der seinen Umgang mit sich selbst zum Vorbild nähme, für seinen Umgang mit dem Gegenstand, wenn er also auch ihm den Spielraum einräumte, sich selbst unbeschränkt wahrzunehmen, anstatt dass er ihn als einen beschränkten, res extensa eben, wahrnimmt, wenn er also seinen beschränkten Begriff der Adäquanz aufgäbe und als Maß der Adäquanz den Begriff der Unbeschränktheit nähme, dann käme er dem Geheimnis einer Übereinstimmung von Sache und Begriff womöglich näher. Dass es nicht die pure Willkür ist, dies ausgerechnet vom Kartesianismus zu fordern, gar zu erwarten, wo der doch mit dem Konzept der res extensa den vielleicht entscheidenden Schritt zur Schaffung von Adäquanz zwischen Sache und Begriff auf der Basis der Ungleichheit zwischen Objekt und Subjekt getan hat, liegt am kontemplativen Bezug, den er zum Verstand hat. An der zweckfreien Freude über die leuchtende Klarheit in meinem Verstand. An der Freude an zweckfreier Klarheit als dem, was nur dem Verstand zugute kommt, bis hin zur Tautologie. Klar, das ist nun mal nur der Verstand und leuchten wird auch nur, was er über sich selbst sagt. In einer Form, die beinahe schon ein Erzählen ist. Von Einsehen ist da die Rede, von Intuition, vormals vielleicht metaphysischen Kategorien, jetzt schon Erzählkategorien. Da ist keine Anwendung. Ausgerechnet von ihm Adäquanz der Dinge mit sich selbst zu verlangen, hat seine Berechtigung in der Adäquanz der Begriffe, die er für den Verstand gefunden und mit denen er in der Tat den Begriff der Adäquanz vorangebracht hat. Wenn das nicht ein Anfang wäre, kein historischer, den hat der Kartesianismus als der sprichwörtliche Beginn der Neuzeit gehabt, sondern ein systematischer. Wenn persönliche Freiheit und Menschenwürde der größtmöglichen Zahl bei dem Journalisten und FDP-Politiker Karl-Hermann Flach Liberalismus definiert, ist man zunächst geneigt, dieser Definition Sympathie entgegenzubringen. Die Einschränkung größtmöglich aber besagt, dass Freiheit und Menschenwürde eben nicht für alle möglich zu sein scheint. Und genau hier liegt ein erster Ansatzpunkt für die Reflexion einer Dialektik des Liberalismus. Flach, um Konsequenz bemüht, hatte die Grenze, die im privatkapitalistischen Produktionsverhältnis besteht, immerhin überschritten und das Privateigentum relativiert, was ihn von anderen Liberalen unterscheidet, die eher die Freiheit als das Privateigentum anzutasten bestrebt sind. Wenn er des Weiteren die Befreiung des Liberalismus von seiner Klassengebundenheit und damit vom Kapitalismus als Voraussetzung der Zukunft des Liberalismus ansieht, so ist dies zumindest als Versuch einer Lösung der Antinomie von Freiheit und Gleichheit anzusehen, die auch schon das Fortschreiten der Marx'schen Theorie über den Liberalismus hinaus bedingte. Der realsozialistische Keynesianismus, den der Marxismus-Leninismus intronisierte, warf dagegen die liberalen Ansprüche, die Marx bewahrte, über Bord. Und auch der Sozialliberalismus Flachs war nur eine Relativierung des Liberalismus zugunsten des sozialdemokratischen Keynesianismus. Der Neoliberalismus verzichtete alsbald gänzlich auf dergleichen Relativierungen und machte sie gar für das Scheitern liberaler Praxis verantwortlich. Macphersons Nachruf auf die liberale Demokratie spricht den Kern dieser Auseinandersetzung so deutlich wie zynisch aus.
Das Wort liberal bedeutet ebenso die Freiheit des Stärkeren, den Schwächeren nach den Gesetzen des Marktes zu übervorteilen, wie die gleiche und effektive Freiheit aller, ihre menschlichen Fähigkeiten zu entfalten und zu gebrauchen. Diese letztere Freiheit aber ist mit ersterer nicht vereinbar.
Noch bei den Naturrechtstheoretikern Thomas Hobbes und John Locke können die mittlerweile verschwiegenen Prämissen liberaler Theorie verdeutlicht werden. Sie begründen auch die Schwierigkeiten, die von Macpherson genannten zwei Bedeutungen von liberal in Einklang zu bringen, die die Dialektik des Liberalismus ausmachen, dessen Grundlage wiederum der Sozialnominalismus ist. Was dies ist, sei im Folgenden nun erläutert, um im Anschluss die Differenz zwischen kritischer Theorie und liberalistischem Denken zu begründen. Die Begriffe des Nominalismus und Realismus stammen aus dem mittelalterlichen Universalienstreit. Der entbrannte an einer Fragestellung des Porphyrios und löste eine Jahrhunderte währende Diskussion aus.
Sind die Genera und Spezies wirklich da oder befinden sie sich nur in den bloßen Gedanken? Wenn sie wirklich da sind, sind sie dann Körper oder unkörperlich? Sind sie von den Sinnesdingen losgetrennt oder existieren sie wirklich in ihnen und in Bezug auf sie?
Für den Nominalismus sind die Allgemeinbegriffe bloße Gedanken. Für den platonischen Begriffsrealismus haben sie separate Existenz, während sie für den aristotelischen Realismus nur in den Dingen bzw. vor den Dingen als Gedanken Gottes vor Erschaffung der Welt existieren. Der Nominalismus war stets mit bürgerlicher Aufklärung und deren Vorläufern, zum Beispiel in der griechischen Sophistik und Atomistik, verknüpft. Mit der Entwicklung der Städte und eines Stadtbürgertums brach sich eine Diskussion Bahn, die sich nicht zuletzt um das Wesen von Warentausch und Geld drehte. Zwar blieb die agrarische Produktion auf dem Lande weiterhin die Basis der gesellschaftlichen Reproduktion, die Feudalabgaben wurden aber zunehmend nicht mehr in Form von Naturalleistungen, sondern geldförmig abgewickelt. Das benötigte Geld wurde durch die Produktion für lokale und städtische Märkte beschafft. Die Bestimmung des Werts von Gütern durch die allgemeine Äquivalentform setzte aber voraus, dass die kursierenden Münzen verschiedener Prägung für das Wechselgeschäft der Bankiers jener Zeit auf einen einheitlichen Wert gebracht werden konnten. Dazu diente die metallische Form der Währung als Maßstab. Die Ausweitung dieser Praktiken begann auch die Denkform nachdrücklich zu verändern. Die Annahme, dass die Begriffe die Dinge unmittelbar abbilden, wurde erschüttert und die Begriffe wurden als Resultate der Denktätigkeit erkannt, die ihnen erst eine Bedeutung verleiht. Der Nominalismus war auf dem Vormarsch und wurde durch den Versuch des aristotelischen Realisten Thomas von Aquin, eine Synthese herbeizuführen, noch, wenn auch unwillentlich, befördert. Die Intelligenz brachte im 13. Jahrhundert eine neue korporative Welt hervor. Aus den privaten und kirchlichen Schulen entwickelten sich die ersten Universitäten, die sich ihre korporative Autonomie erkämpften und so die vollständige Rezeption der aristotelischen Schriften möglich machten. Für die optimale Verbreitung des radikalen Aristotelismus der Averroisten sorgte Bischof Tempier von Paris durch die Veröffentlichung der von nun an als unvertretbar geltenden Thesen. Nach der im 12. Jahrhundert durch Abélard wiederentdeckten Position des Universalienstreits, der zufolge die Universalien nur im subjektiven Denken allgemein seien, existiert das Allgemeine ausschließlich als Abstraktion des Verstandes. Das Allgemeine, also das, was nach Aristoteles von mehreren Dingen ausgesagt werden könne, wurde von Thomas von Aquin noch als substanziell angesehen. Das Allgemeine, also die Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, die durch die Abstraktion gewonnen werden, wurde dann im Nominalismus des 14. Jahrhunderts völlig in die Reflexion des Subjekts zurückgenommen. Die Unlösbarkeit des Streits basierte auf der Realismus und Nominalismus gemeinsamen Prämisse der Unvermitteltheit von Allgemeinem und Besonderem. Während dem Realismus entging, dass für die begriffliche Konstitution des Universalen die Abstraktion von den Einzeldingen bedeutsam ist, erklärte der Nominalismus die Abstraktion zum einzigen Entstehungsgrund des Universalen. Der Nominalismus übersah, dass es in den Sachen selbst etwas geben muss, das Vergleiche und Abstraktion ermöglicht. Der Nominalismus setzt sich in den meisten Sozialtheorien fort, die man liberalistisch nennen kann. Diese sozialnominalistischen Auffassungen waren von ihren Ursprüngen bis heute indes nie einheitlich. Aus der Seminarmitschrift eines Adorno-Seminars von Hans-Georg Backhaus überliefert, erhalten wir folgende Überlegungen, die den Begriff des Sozialnominalismus erläutern.
Unsere Antwort unterscheidet in diesem Punkt, ob also so etwas wie Begriff auch in dem Objekt ist, unsere Frankfurter Schule von sämtlichen Richtungen der Soziologie. Der Tausch ist selbst ein Abstraktionsprozess. Ob es die Menschen wissen oder nicht, indem sie in die Tauschbeziehung eintreten und verschiedene Gebrauchswerte auf Arbeitswert reduzieren, dadurch haben sie eine begriffliche Operation real gesellschaftlich vollzogen. Das ist die Objektivität des Begriffs in der Praxis. Es zeigt sich dabei, dass die Begrifflichkeit nicht nur in den Köpfen der Philosophen, sondern in der Wirklichkeit der Sache selbst steckt, so dass wir, wenn wir von Wesen sprechen, genau das bezeichnen, was die Gesellschaft in sich selbst, ohne es zu wissen, schon hat. Wenn wir uns an die Tatsachen halten, dann stoßen wir selbst auf den Begriff. Wir sind gezwungen, auf den Begriff in der Sache selbst zu rekurrieren, statt diese nachträglich unter Ordnungsbegriffe zu subsumieren.
Diese Ausführungen Adornos ergaben sich aus dessen Frontstellung gegen die Poppersche Variante des Sozialnominalismus oder Liberalismus, auf die sich auch die neuesten Freunde offener Gesellschaften berufen. Poppers Positivismus ist Teil der Dialektik der Aufklärung. Und Aufklärung wie Liberalismus hatten zunächst einmal emanzipative Intentionen, die aus sich selbst in ihr Gegenteil umzuschlagen, bekanntlich nicht nur drohten. Was Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung als Aufklärung auffassen, hängt eng zusammen mit der Tendenz nominalistischer Überwindung des Realismus selbst, bewusstlos in Praxis einen neuen Realismus hervorzubringen.
Zum Problem des Sozialnominalismus. Die Aufklärung erkennt immer mehr Allgemeinbegriffe als von uns gemachte. Sie will den Schein der Selbstständigkeit des von uns Gemachten durchschauen. Es ist der Mensch, der alles produziert, was als ein in sich Selbstständiges erscheint. Es ist Thesei und nicht Physei. Man verbietet, von Allgemeinbegriffen zu reden und meint damit, die Fremdbestimmtheit aufgehoben zu haben. Das Gesellschaftsbild reduziert sich auf Tatsachen, die, um als Tatsachen denkbar zu sein, Produkte von einzelnen Menschen sein sollen, während die Menschen doch zu Verbänden zusammengeschlossen sind, die über das einzelne, konkrete Handeln hinausweisen, sodass diese Tatsachen, die angeblich das Erste sein sollen, in Wirklichkeit selbst vermittelt sind. Sie sollen sich uns unmittelbar so darbieten, als ob sie das Allerrealste seien, obgleich in ihnen aber ein Ganzes drinsteckt, das nicht unmittelbar ist. Wenn ich von der Struktur unserer Gesellschaft spreche, dann würden die Positivisten sagen, die kapitalistische Gesellschaft gibt es nicht, unsere Gesellschaft ist pluralistisch. Nun frage ich, ist es wirklich so, dass der Begriff nur eine Zutat des erkennenden Subjekts zum Material ist? Oder gibt es so etwas wie Begriff auch in dem Objekt, mit dem wir es zu tun haben?
Adorno geht über die Frage einer abstrakten Alternative von Nominalismus und Realismus hinaus. Hierin folgt er der Hegelschen Logik, die so etwas wie den objektiven Begriff kennt. Eine Begrifflichkeit, die der Sache selbst ist und die das Denken antreibt, Bewegung der Sache selbst zu sein. Adorno löst aber diese Begrifflichkeit nicht ab von der sozialen Konstitution der objektiven Begriffe durch bestimmte Abstraktionen, die Individuen bewusstlos vollziehen.
Wenn wir sagen, dass ein Moment von Begrifflichkeit in der Sache steckt, so soll das nicht bedeuten, dass die Gesellschaft auf Begrifflichem basiert. Zum Tauschverhältnis kann es nicht kommen, ohne dass ein Moment von Begrifflichkeit eingeht. Es ist ein Abstraktionsvorgang, der Gleiches mit Gleichem auf Gleiches bezieht. Sonst würde Irrationalität in der Gesellschaft walten. Es ist das Moment der kalkulatorischen Gleichung, das den Unterschied zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Feudalismus begründet hat. Selbst wenn nicht ein einziger Mensch auf den Gedanken des absoluten Tausches gekommen wäre, wäre trotzdem in der objektiven Reduktion auf Gleiches objektiv ein Abstraktionsvorgang vorhanden, der Objektivität des begrifflichen Moments gleichkommt, egal ob die Menschen darauf reflektieren oder nicht. Im Gegenteil, die Gewalt dieses begrifflichen Moments ist umso größer, je weniger es ein von den Menschen gedachtes ist, sondern in der Sache selbst liegt. Deshalb ist der Begriff die Sache selbst und nicht die subjektive Merkmalseinheit der unter sie befassten Sache. Diese Art von Objektivität des Begriffs ist etwas ganz anderes als die Art von Objektivität, wie sie der mythologische Begriffsrealismus lehrt, sondern in ihr ist doch der ganze Nominalismus enthalten. Die Begrifflichkeit im Tauschverhältnis ist selbst eine Art Faktizität.
Musik. Hier liegt der Schlüssel für das Verhältnis der Kritik der politischen Ökonomie Marxens, die wesentlich auch Kritik am Liberalismus war, beziehungsweise aus dessen Dialektik entsprang. Die Menschen werden abhängig von für sie undurchsichtigen Objektivitäten, die sie bewusstlos selbst hervorgebracht haben und immer wieder reproduzieren. Dennoch erscheint das, was ein in den Waren geronnenes gesellschaftliches Verhältnis ist, wie eine Naturqualität, ein An-sich-Sein der Dinge. Dieser Warenfetischismus ist auf der einen Seite Schein, das ist das nominalistische Moment der Kritik, auf der anderen Seite ist er äußerste Realität. Die obersten Befehlshaber liberaler Gesellschaft sind nicht Personen, sondern ökonomische Imperative. Die Substanz des Werts, des Tertium Comparationis, des Tausches, ist zum automatischen Subjekt kapitalistischer Entwicklung geworden, das in der sozialen Praxis durch die Individuen, aber hinter deren Rücken konstituiert wird. Anhand einer Gegenüberstellung zweier Denker der frühliberalen Phase, Thomas Hobbes und John Locke, soll gezeigt werden, wie auf diese konstituierende Praxis in gegensätzlicher Weise reagiert worden ist. Hobbes machte die den Sekundärphänomenen zugrunde liegende Fundamentalkonkurrenz zum Gegenstand seiner Betrachtungen. Die Hobbesche Theorie ist Staatstheorie, nicht Gesellschaftstheorie. Sie abstrahiert also gerade vom kapitalistischen Produktionsverhältnis, aber in der Weise, dass sie die bürgerlich-kapitalistische Form der Vergesellschaftung unmittelbar in die Theorie aufnimmt. Der Naturzustand ist keine historische, sondern eine logische Abstraktion, was allein schon davon erhellt wird, dass er eine Widerspruchsstruktur aufweist, die die reale Unmöglichkeit eines solchen Zustands als Grundlage der Reproduktion menschlichen Lebens beweist. Der Naturzustand wird also nur konstruiert, um zu begründen, warum er überwunden werden musste. Daher hat er als Natur des vergesellschafteten Menschen zu gelten, nicht als ewig gleichbleibende Natur des Menschen überhaupt. Diese sieht Hobbes zufolge folgendermaßen aus. Ungeachtet tatsächlicher empirischer Unterschiede sind alle Menschen gleich hinsichtlich ihrer Fähigkeit, einander zu töten, auch wenn dies nur durch Hinterlist oder Bündnisse mit anderen geschieht. Aus der Gleichheit dieser Fähigkeit schließt Hobbes auf die Gleichheit der Hoffnung, die eigenen Zwecke zu realisieren. Begehren aber zwei Individuen dasselbe Objekt, so werden sie Feinde, die einander mit Raub, Freiheitsentzug oder Tod bedrohen. Selbsterhaltung und Anwendung von Machtmitteln gegen andere, auch um ihn zu unterjochen, sind aber allgemein erlaubt. Daher gäbe es folgende Konfliktursachen: Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht. Ohne eine Zwangsgewalt, die alle in Furcht hält, ist das Leben des Menschen der Zustand des Krieges eines jeden gegen jeden. Daraus folgt:
In einer solchen Lage ist für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann. Und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg geführt werden können, keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin und her zu bewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine Literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen. Und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständig Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.
Des Weiteren gibt es weder einen Unterschied zwischen Recht und Unrecht, noch zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Kein Gesetz, kein Privateigentum, sondern bloßen Besitz, Jeder ist Richter in eigener Sache und jeder hat ein Recht auf alles. Dieses Naturrecht hat den Krieg eines jeden gegen jeden zur zwingenden Folge, wie umgekehrt der Krieg das Recht auf alles begründet. Es wäre, so Hobbes, absurd, den Naturzustand nicht zu verlassen. Der gesellschaftliche Widerspruch besteht darin, die unbeschränkte private Aneignung zu wollen und eine Unterwerfung unter eine die Praxis in Rechtsform garantierende Staatsgewalt nicht zu wollen. Hobbes ist wegen seiner klaren Worte, mit denen er den Gewaltcharakter der bürgerlichen Gesellschaft beschreibt, bei Liberalen nicht sehr beliebt. Denen kommt John Locke mehr entgegen. Anders als Hobbes identifiziert dieser den Naturzustand nicht mit dem Kriegszustand, sondern definiert ihn als einen von einem göttlich gegebenen natürlichen Gesetz regulierten Zustand.
Im Naturzustand herrscht ein natürliches Gesetz, das für alle verbindlich ist. Die Vernunft aber, welcher dieses Gesetz entspringt, lehrt alle Menschen, dass niemand einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben, seiner Gesundheit, seiner Freiheit oder seinem Besitz Schaden zufügen soll.
In diesem Naturzustand herrscht aber auch bei Locke kein friedliches, paradiesisches Leben. Abweichendes Verhalten, das in diesem Naturzustand auch vorkommen kann, wird durch Selbstjustiz geahndet. Die Beachtung des
Naturgesetzes
ist also zur Vollstreckung in die Hände aller gegeben.
Ein jeder hat somit das Recht, diejenigen, die das Gesetz überschreiten, in dem Maße zu strafen, wie es nötig ist, eine neue Verletzung zu verhindern.
Daher können bereits im Naturzustand Machtverhältnisse entstehen, die nur durch das Gewissen, das heißt die innere Instanz des natürlichen Gesetzes, begrenzt werden. Ein Mensch, der über einen anderen Macht erlangt,
hat jedoch keine absolute und willkürliche Macht, einen Verbrecher, wenn er ihn in seine Hände bekommen hat, so zu behandeln, wie es ihm seine hitzige Leidenschaft oder die grenzenlose Zügellosigkeit seines Willens eingeben, sondern er hat einzig die Macht, nach dem Urteil ruhiger Überlegung und nach der Sprache seines Gewissens im Verhältnis zu der Schwere seines Vergehens Vergeltung an ihm zu üben. Das heißt in dem Maße, wie es der Wiedergutmachung und Abschreckung dient. Mit seiner Übertretung des Naturgesetzes erklärt der Übeltäter, dass er nach einer anderen Regel lebt als der Vernunft und der allgemeinen Billigkeit, die Gott den Menschen zur Sicherheit voreinander als Maß für ihre Handlungen gesetzt hat.
Vom ursprünglichen Naturzustand unterscheidet Locke den Kriegszustand, der im Naturzustand zwar angelegt sei, jedoch nicht notwendigerweise aus ihm hervorgehe.
Der Kriegszustand ist ein Zustand der Feindschaft und Vernichtung. Wer daher durch Wort oder Tat einen nicht aus Erregung oder Übereilung veranlassten, sondern geplanten Anschlag auf eines anderen Leben kundgibt, versetzt sich demgegenüber, gegen den er eine solche Absicht erklärt hat, in den Kriegszustand. Man darf einem Menschen, der einem den Krieg erklärt oder sich als ein Feind der eigenen Existenz herausstellt, töten, aus demselben Grund, aus dem man einen Wolf oder einen Löwen tötet. Ein solcher Mensch ist nicht gebunden durch das gemeine Gesetz der Vernunft und kennt keine anderen Regeln als die der bloßen Stärke und Gewalt.
Im Naturzustand herrscht nur natürliche Freiheit, das heißt die nur durch das Gesetz der Natur beschränkte Willkür. Alles scheint reibungslos und friedlich zu funktionieren. Im Gesellschaftszustand verdoppelt sich die Freiheit in eine von der Regierung gesetzte und in die natürliche Freiheit, die für den Bereich bestehen bleibt, in dem das Gesetz nichts beschränkt.
Die Freiheit des Menschen in der Gesellschaft bedeutet, dass er keiner anderen gesetzgebenden Gewalt untersteht als der durch Übereinkunft in dem Staatswesen begründeten. Die Freiheit der Menschen unter einer Regierung bedeutet, unter einem feststehenden Gesetz zu leben, welches für alle gültig ist. Es ist die Freiheit, überall dort meinem eigenen Willen zu folgen, wo jene Regel nichts vorschreibt.
Es stellt sich die Frage, aus welchen Gründen der Mensch seine Freiheit aufgeben und in den Gesellschaftszustand eintreten soll, wenn im Naturzustand relativ ideale Bedingungen und eine wenig begrenzte natürliche Freiheit herrschen. Locke argumentiert hier von der Konsequenz her wie Hobbes, denn er traut dem Gesetz der Natur nicht zu, den Naturzustand dauerhaft friedlich zu halten.
Wenn der Mensch im Naturzustand so frei ist, wie gesagt worden ist, wenn er der absolute Herr seiner eigenen Person und Besitztümer ist, dem Größten gleich und niemanden untertan, warum soll er seine Freiheit aufgeben? Die Antwort darauf liegt auf der Hand. Denn wenn er im Naturzustand auch ein solches Recht hat, so kann er sich seiner doch nur mit wenig Sicherheit erfreuen und ist fortwährend den Übergriffen anderer ausgesetzt.
Dass Besitz und Eigentum unsicher sind,
lässt ihn bereitwillig einen Zustand aufgeben, der bei aller Freiheit voll ist von Furcht und ständiger Gefahr.
Die Aktualisierung des als potenziell im Naturzustand enthaltenen Kriegszustandes erfolgt bei der Veränderung der Eigentumsverhältnisse durch die Entstehung des Geldes. Zunächst gehört die Erde allen gemeinsam, dann aber ist Locke zufolge Eigentum nur Resultat der unmittelbaren Aneignung, welche alle anderen vom Gebrauch des Angeeigneten ausschließt.
Wenn die Erde und alle niederen Lebewesen wohl allen Menschen gemeinsam eignen, so hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. Die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände, so können wir sagen, sind im eigentlichen Sinne sein. Was immer er also jenem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und hat ihm etwas hinzugefügt, was sein eigen ist, es folglich zu seinem Eigentum gemacht. Da er es jenem Zustand des gemeinsamen Besitzes enthoben, in den es die Natur gesetzt hat, hat er ihm durch seine Arbeit etwas hinzugefügt, was das gemeinsame Recht der anderen Menschen ausschließt.
Locke hat eine nominalistische Theorie der Entstehung des Geldes. Er erklärt es aus der Übereinkunft, bestimmten Gegenständen wie Gold und Silber einen Wert zuzuschreiben.
Gold, Silber und Diamanten aber haben eher durch Laune oder Übereinkunft der Menschen ihren Wert erhalten, als durch tatsächlichen Gebrauch und die Notwendigkeit des Lebensunterhalts.
Verderbliche Produkte der Arbeit anzuhäufen, so argumentiert Locke, erscheint als sinnlos. Wenn man also massenweise Nüsse aufhäuft, so war die Arbeit umsonst, da sie doch nur vergammeln. Anders ist dies bei Gold und Silber. Gegenstände aus diesen Metallen sind haltbarer, so dass man Nüsse gegen sie eintauschen kann. Zunächst sind es die Gebrauchswerte, die an diesen Gegenständen interessieren.
Gab er dann auch seine Nüsse für ein Stück Metall, dessen Farbe ihm gefiel, so griff er nicht in die Rechte anderer ein, mochte er von diesen beständigen Dingen auch so viel anhäufen, wie er wollte.
Wenn hingegen etwas ungenutzt verdarb, so verstieß der Eigentümer gegen die Grenze rechtmäßigen Eigentums, weshalb das Geld sich etablierte.
So entstand der Gebrauch des Geldes als eines beständigen Gegenstandes, den die Menschen, ohne dass er verdarb, aufheben und nach gegenseitiger Übereinkunft gegen die wirklich nützlichen, aber verderblichen Versorgungsmittel eintauschen konnten.
Aus dieser Eigenschaft der relativen Unverderblichkeit leitet Locke die Möglichkeit des Entstehens eines Mehrprodukts ab. Das heißt, dass ein Einzelner sinnvollerweise mehr produzieren könne, als er verzehrt. Die Möglichkeit eines Naturaltausches behandelt Locke ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Warentausch, aus dem Karl Marx zufolge das Geld logisch folgt, die Existenz eines Mehrprodukts bereits voraussetzt. Er leitet die Möglichkeit eines Mehrprodukts vielmehr aus der Verwendung von Geld ab.
Denn mit ihrer stillschweigenden und freiwilligen Zustimmung haben sie einen Weg gefunden, wie der Mensch auf billige Weise mehr Land besitzen kann, als er selbst zu nutzen vermag, wenn er nämlich den Gegenwert für den Überschuss an Produkten Gold und Silber erhält. Metalle, die man horten kann, ohne jemanden zu schädigen, weil sie in der Hand des Besitzers weder verderben noch zerfallen. Diese Verteilung der Dinge zu ungleichem Privatbesitz haben die Menschen außerhalb der Grenzen der Gesellschaft und nicht durch Vertrag allein dadurch ermöglicht, dass sie Gold und Silber wertball maßen und stillschweigend in den Gebrauch des Geldes einwilligten.
John Locke sieht eine mit dem Tausch vereinbare Ungleichheit, aus der der Kriegszustand notwendigerweise folgt, und die Notwendigkeit einer politischen Gesellschaft, in der die Individuen auf einen Teil ihrer natürlichen Freiheit verzichten. Der Übergang vom Naturzustand zur politischen Gesellschaft vollzieht sich schließlich folgendermaßen.
Wo immer eine Anzahl von Menschen sich so zu einer Gesellschaft vereinigt hat, dass jeder seines Rechtes, das Naturgesetz zu vollstrecken, entsagt und zugunsten der Allgemeinheit darauf verzichtet, dort und einzig dort entsteht eine politische Gesellschaft. Und das ist überall dort der Fall, wo eine Anzahl im Naturzustand lebender Menschen sich zu einer Gesellschaft vereinigt, um ein Volk, einen einzigen politischen Körper unter einer einzigen höchsten Regierung zu bilden. Oder wo sich irgendjemand einer schon bestehenden Regierung anschließt und sich ihr einverleibt. Dadurch ermächtigt er die Gesellschaft oder, was dasselbe ist, die Legislative, ihm Gesetze zu geben, wie sie das öffentliche Wohl der Gesellschaft erfordert, Gesetze, zu deren Vollziehung beizutragen er verpflichtet ist, da sie als seine eigenen Beschlüsse gelten. Und dies versetzt die Menschen aus dem Naturzustand in ein Staatswesen.
Obwohl die Hobbesche Theorie konsequenter war, konnte die Locke'sche größeren Einfluss gewinnen. Bei Hobbes ist Macht identisch mit einem Modell des Austauschs privater Güter, also einer sozialen Beziehung, während Locke die Macht rechtlich begründet, also weder sie noch das Privateigentum sozial definiert. Hobbes kann weder dem Liberalismus noch einer Form des Konservativismus eindeutig zugerechnet werden. Weder folgt der Zwang aus ethischen Normen, mit der die menschliche Natur gebändigt werden soll, noch aus Vereinbarungen oder dem zwanglosen Zwang des Arguments, wie bei Habermas. Menschliches Handeln resultiert vielmehr aus der vernünftigen Einsicht in die mit der gesellschaftlichen Natur des Menschen gesetzten Möglichkeit gemeinschaftsschädlichen Handelns. Bei John Locke ist der Herrscher an die staatlichen Gesetze und an die
natürlichen Rechte
der Individuen gebunden, während der Herrscher bei Thomas Hobbes tatsächlich souverän ist. Auctoritas non veritas facit legem. Bei Locke hat der politische Wille eine pluralistische Grundlage, ähnlich wie im ökonomischen Liberalismus. Auch bei Hobbes ist der Staat, ganz realistisch gedacht, nicht dafür da, den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zu hemmen oder zu verhindern, weil dieser, ganz wie bei Adam Smith, die Invisible Hand, das Mittel ist, die Leidenschaften und Bedürfnisse optimal zu befriedigen. Nur dass er dem Frieden verbürgenden Automatismus, den Smith optimistisch unterstellte, nicht traute. Bei Hobbes bekommt das Privateigentum erst durch den Staat seine positiv-rechtlichen Eigenschaften, in die er auch weiterhin eingreifen kann, während bei Locke der Mensch schon im Naturzustand durch seine Arbeit Eigentümer ist, nicht erst durch den Staat. Durch die Einführung des Geldes begründet sich auch ein Recht auf Mehrbesitz und ungleiche Verteilung. Damit liefert Locke die erste Apologie für das Privateigentum und das privatkapitalistische System. Helmut Rittstich stellt das folgendermaßen dar.
In ihrer Konsequenz führt die Locke'sche Lehre zur Souveränität des Eigentums. Sie liefert damit die Mehrheit der Nichtbesitzenden einem unpersönlichen und je nach Konjunktur unmenschlicheren Souverän aus, als Hobbes ihn mit seinem großen Leviathan konstruiert hatte. Der von Locke geforderten Begrenzung und inhaltlichen Bindung der Staatsgewalt entspricht die absolute und nach Belieben auszuübende Eigentümerherrschaft im gesellschaftlichen Bereich. Von seinem Ausgangspunkt der Freiheit und Gleichheit aller Menschen konstruiert Locke eine politische Philosophie, die in den kommenden Jahrhunderten zur Rechtfertigung des Elends und der Knechtschaft von Millionen beitragen sollte.
Die Ausdifferenzierung von Ökonomie und Politik spiegelt sich im Liberalismus in den Begriffen Freiheit und Eigentum wider. Die je unterschiedliche Konstellation von Freiheit und Eigentum macht auch die jeweils herrschende Form des Liberalismus aus, was erklärt, warum ein für alle Liberalen verbindlicher Begriff des Liberalismus nicht existieren kann. Dennoch lässt sich eine allen liberalistischen Strömungen gemeinsame Ausrichtung zuschreiben. Den unterschiedlichen traditionellen Formen der Herrschaft und deren sozialer und politischer Hierarchie eine Gegendifferenzierung entgegenzusetzen, nämlich die Trennung von Moral und Politik, die Etablierung des Marktes als autonomer Sphäre, die Differenzierung im politischen System wie die Gewaltenteilung oder die Trennung von Amt und Person. Sozialer Träger des klassischen Liberalismus war das vorindustrielle Bürgertum, das auf eine intendierte klassenlose Bürgergesellschaft aus war und ihren Ausdruck im Ideal der Gemeinschaft der Hausväter, die nicht vom Lohn abhängig sind, fand. Der ursprüngliche Liberalismus war demnach an soziale Voraussetzungen gebunden, die für viele gar nicht erreichbar waren. In England waren bis 1867 90% der Bevölkerung von der politischen Partizipation ausgeschlossen. In Italien galt das Wahlrecht 1892 nicht einmal für 10% der Bevölkerung. Und Preußen hatte bis 1918 ein Dreiklassenwahlrecht. Den Staat mit einer Aktiengesellschaft zu vergleichen, bei der nur die Anteilseigner Stimmrecht hätten, ist daher triftig. Die Ideen, die sich in einer Klassenherrschaft als illusorisch erweisen, sind hier, wo faktisch eine Honoratiorenherrschaft existiert, eher plausibel. Die Ermittlung des allgemeinen Interesses durch öffentliche Diskussion, die Verbürgung einer nicht nur formalen, demokratischen Freiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, die Bindung der Exekutive an den Allgemeinwillen, die Konzeption einer bürgerlichen Gesellschaft als Vertragsbeziehung ist an die vorvertragliche Bedingung der Sicherung und Erhaltung einer Marktgesellschaft der Eigentümer geknüpft. Herbert Marcuse hält sie zu Recht für das stabile Zentrum des Liberalismus.
Bei aller strukturellen Verschiedenheit des Liberalismus und seiner Träger in den einzelnen Ländern und Epochen bleibt die einheitliche Grundlage erhalten. Die freie Verfügung des individuellen Wirtschaftssubjekts über das Privateigentum und die staatlich-rechtlich garantierte Sicherheit dieser Verfügung. Alle ökonomischen und sozialen Forderungen des Liberalismus sind wandelbar und dies eine stabile Zentrum wandelbar bis zur Selbstaufhebung. So sind selbst gewaltsame Eingriffe der Staatsgewalt in das Wirtschaftsleben oft genug während der Herrschaft des Liberalismus geschehen, sobald es die bedrohte Freiheit und Sicherheit des Privateigentums verlangte, besonders gegenüber dem Proletariat. Der Gedanke der Diktatur und der autoritären Staatsführung ist dem Liberalismus durchaus nicht fremd. und oft genug sind in der Zeit des pazifistisch-humanitären Liberalismus nationale Kriege geführt worden. Die heute so verhassten politischen Grundforderungen des Liberalismus, die sich auf der Basis seiner Wirtschaftsauffassungen ergeben, wie Rede- und Pressefreiheit, volle Öffentlichkeit des politischen Lebens, Repräsentativsystem und Parlamentarismus, Teilung bzw. Balancierung der Gewalten, sind faktisch nie verwirklicht worden. Sie wurden je nach der gesellschaftlichen Situation eingeschränkt oder ganz ausgesetzt.
Freiheit ist antinomisch geworden. Diese Diagnosen der
negativen Dialektik
Adornos trifft auf den Freiheitsbegriff des Liberalismus nicht weniger zu als auf den philosophischen Freiheitsbegriff Kants. Die Freiheit des Stärkeren, den Schwächeren nach den Gesetzen des Marktes zu übervorteilen, wie die gleiche und reale Freiheit aller, ihre menschlichen Fähigkeiten zu entfalten, beides ist im Liberalismus enthalten. Die freie Entfaltung der menschlichen Fähigkeit ohne Grenze bedeutet immer die Beschränkung der Freiheit der in der Konkurrenz Unterlegenen. Privateigentum und Freiheit, Gleichheit als Bedingung der Verwirklichung der Freiheit, stehen also in einem antinomischen Verhältnis. Unter Antinomie ist eine besondere Art von Widerspruch zu verstehen, einer, in den man sich nicht durch ungereimtes, sondern durch konsequentes Denken verwickelt. Recht hat die jeweilige Seite, These und Antithese, immer nur gegen die andere Seite, der sie einen Widerspruch nachweisen kann. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Streit zu beenden: die Bedingungen des Widerspruchs zu beseitigen oder dafür zu sorgen, dass man das letzte Wort im Streit behält, man den anderen also zum Schweigen bringt oder die entsprechende Marktmacht hat. So war die eine These der klassischen Freiheitsantinomie Kants, die, dass Freiheit nicht sein kann, weil sie der Naturordnung widerspräche, die in der gesetzmäßigen Folge von Ursache und Wirkung bestehe und die keine Ausnahme dulde. Soll aber Kausalität sein, muss auch Freiheit sein, denn jeder kausale Konnex muss einmal von selbst spontan begonnen haben, sonst gäbe es keine Ursache, von der alles Weitere als Wirkung abhängt. Kant löste die Antinomie durch eine Differenzierung in eine phänomenale und eine nomenale Sphäre auf. Freiheit kann dann als zusätzlicher determinierender Faktor gelten. Adorno erweiterte diese Auflösung, indem er den gesellschaftlichen Realgrund der Antinomie auf den ideellen Erkenntnisgrund mit folgendem Ergebnis bezog:
Freiheit ist einzig in bestimmter Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestalt von Unfreiheit. Positiv wird sie zum als ob.
Freiheit wird unter der Bedingung des Privateigentums antinomisch, weil Freiheit entweder durch Eingriffe der staatlichen Zwangsgewalt, durch Herstellung von ökonomischer Gleichheit, durch Beschränkung der Freiheit des Privateigentums realisierbar ist, oder die Freiheit auf eine Minderheit beschränkt wird und damit ihren universalen Charakter verliert. Als Marcuse seine Diagnose verfasste, war die liberale Gesellschaft gerade auf dem Sprung in ihre totalitäre Selbstaufhebung. Gerade die Substantialität des Individuums, der bürgerlichen Monade, wird im Zeitalter ihrer Liquidation durch die ökonomische Struktur zerstört, die dem Markt als Basis zugrunde liegt. Der Übergang vom klassischen Liberalismus zur Massendemokratie vollzog sich nach der Zeit, in der das Bürgertum den Liberalismus als Schutz vor den traditionellen Mächten konzipierte. Diese Übergangsphase kann man mit Denkern wie Bentham und James Mill verbinden, die eine allgemeine Theorie des Utilitarismus begründeten, nach der das Allgemeinwohl das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl sei.
Auch das wird sozialnominalistisch damit begründet, dass jedes Individuum von Natur aus die uneingeschränkte Maximierung seines Glücks anstrebe. Da Glück sich nicht messen lasse, sei das Glück am Geld zu messen. Und da jeder möglichst viel davon haben wolle, strebe er nach Macht über andere. Da das, so Mill, alle täten, bedürfe es der Regierung, deren Notwendigkeit darin liege,
dass jeder Mensch danach strebt, Person und Besitz eines anderen, ohne Rücksicht auf den Schmerz oder den Verlust, den er diesem damit zufügt, dem eigenen Wohl zunutze zu machen.
Das Ziel der Argumentation Mills, wie auch Benthams, ist eine Gesetzgebung, die das Privateigentum uneingeschränkt befürwortet und dafür sorgt, dass jeder für sein Wohl sorgen kann. Die Furcht vor Hungersnot sollte ihm zufolge Antrieb zu produktiver Arbeit sein, was allerdings selbst für das damalige England, wie er wusste, nicht triftig war, so dass die Trennung von den Produktionsmitteln für Zwang sorgte, dadurch nämlich, dass die Masse der Bürger keine andere Einnahmequelle besaß, außer ihrer täglichen Arbeit. Mill nahm an, dass es in der Natur der Arbeiter liege, arm zu sein, weil die Reichen höhere Bedürfnisse hätten. Und weil, was man später Grenznutzen nannte, mehr Reichtum nicht mehr Glück bedeute, sei letztlich eine relative Gleichheit gewährleistet. Ein allgemeines Wahlrecht zog auch er noch nicht in Erwägung. Die ungleichzeitige Entwicklung von Industrie- und Arbeiterklasse, auch des Bürgertums, spiegelte sich auch in von Land zu Land unterschiedlichen Varianten des Liberalismus wider. Der Staat, so der Gemeinnenner angelsächsischer Ideologien, gilt als notwendiges Übel. So konnte Thomas Paine sagen, die Gesellschaft sei aus den Bedürfnissen entstanden, der Staat wegen der Schlechtigkeit der Menschen. In Frankreich hingegen war der Liberalismus etatistisch. Er richtete sich mit Hilfe der Kontrolle des Staates gegen die Dominanz des Adels, der Kirche und der Monarchie. In Deutschland hatte der Liberalismus ein ambivalentes Verhältnis zum Staat, trotz englischer Vorbilder. Das liberale Bürgertum hatte so gut wie keine gesellschaftliche Grundlage und rüttelte auch mangels Macht nicht an der Autonomie des Staates. So zieh Hegel John Locke der Verwechslung von bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Das Bürgertum hatte sich immer noch nicht als politische Kraft gefestigt, als die Arbeiter politische Partizipation einklagten. Auf diese Weise entwickelte sich in Deutschland ein Nationalliberalismus, und der Arbeiterbewegung fiel es zu, die politisch liberale Richtung zu vertreten. Wegen dieser Konstellation trat die politische Freiheit zugunsten der Anerkennung und Beschwörung staatlicher Macht zurück. So konnte die Ideologie des Sozialkonservativismus, deren praktische Wirklichkeit mit der Existenz des Adels übereinkommt, mehr den Staat dominieren als liberale Ideen, wie sie in England und den USA entstanden waren. Dort waren Bentham und Mill noch nicht mit einer vom Proletariat ausgehenden Gefahr für die Bourgeoisie konfrontiert. Das änderte sich Mitte des 19. Jahrhunderts. Dem jüngeren Mill, James Stuart, ging es, wie er sagte, um eine Erziehung der Arbeiter zu vernünftigen Wesen, aber diese könne nicht mehr einfach von oben dirigiert werden, sondern nur den Arbeitern selbst als formell Gleichgestellten überantwortet werden. Es war der Chartismus, die demokratische Bewegung der Arbeiter, aus dem er diese Lehre zog und mit dem er ein moralisches Modell von liberaler Demokratie im Sinne der Vervollkommnung der Menschheit propagierte. Mit diesem Ideal konfligierte allerdings die reale soziale Ungleichheit. Je schwerer etwa die Arbeit sei, desto niedriger werde der Lohn, was Mills Idee der Verhältnismäßigkeit von Lohn und Leistung widersprach. Privateigentum wurde für ihn dadurch gerechtfertigt, dass es die Frucht der eigenen Arbeit garantiere, also immer noch ein Recht des Produzenten an seinem eigenen Produkt sei. Den Gewinn aus Lohnverträgen zu behalten, wurde aber mit der Argumentation negiert, die Marx im Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation widerlegte. Dass nämlich das Recht auf Eigentum auch den Gewinn aus Verträgen einschließe, die freiwillig geschlossen werden. Das Kapital sei das Produkt früherer Arbeit, jedenfalls ursprünglich, denn dass es in der Regel Produkt der Arbeit anderer ist, war zu augenfällig. Die ungleiche Verteilung sah Mill allerdings, anders als Marx, als Kontingent an, in zufälligen historischen Umständen, nicht im Prinzip kapitalistischer Produktionsweise gründend. Die Verteilung sei Ausdruck historischer Eroberungen und Gewalt, die sich immer noch niederschlage, sodass das reine Privateigentum in keinem Land eine ehrliche Chance gehabt habe. An ein gleiches Wahlrecht dachte er nicht, mit der Begründung, die Arbeiter seien noch nicht zur uneigennützigen Achtung der Interessen anderer in der Lage und so nicht zum umsichtigen Gebrauch politischer Macht. Daher dürfe es auch nicht die zahlenmäßig größere Klasse sein, die ihr Klasseninteresse verwirklichen und Gesetzgebung und Verwaltung daran ausrichten könne. Deshalb schlug Mill ein modifiziertes Wahlrecht vor, das der kleineren Klasse mehr Stimmen zugestand. Die Regierung sollte durch ungleich verteilte Einflussmöglichkeiten eine bessere demokratische Gesellschaft ermöglichen. Umfassende Bildung und Wissen sollten Voraussetzung für die politische Partizipation sein. Die Klassenwidersprüche waren dem jüngeren Mill und anderen Autoren Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus bewusst. Genau dieses Klassenbewusstsein ging während des Prozesses, der in der Massendemokratie resultierte, aber verloren. Übrig blieb die insbesondere in Deutschland wirkungsmächtige Vorstellung, die Klassengegensätze ließen sich über Moralisierung, das heißt durch die Einsicht in soziale Gerechtigkeit und durch die Kooperation zwischen den Klassen mit Unterstützung des Staates überwinden. In dieser Moralisierung und Zwangsharmonisierung ist im Grunde schon die faschistische Volksgemeinschaft zynisch vorgedacht, die man heute Sozialpartnerschaft nennt. Reichen die ideologischen Mittel nicht aus, so ergänzen sie unmittelbare Gewalt des Staates und als Massenmedium eingesetzte Freund-Feind-Unterscheidungen, wie der nationalsozialistische Unstaat sie sich dienstbar machte, um die Polykratie des Behemoth zur Einheit zu bringen. Wenn diese Massenmedien in der postnarzisstischen Demokratie zurücktreten, nicht aber verschwinden, so behalten sie doch ihre Funktion für die Aufrechterhaltung der Herrschaft, auch dann, wenn die homogenisierende Einheitspartei durch den Grundkonsens mehrerer Parteien ersetzt ist. Die militärische Niederschlagung des Nationalsozialismus ermöglichte eine Renaissance des Liberalismus in depotenzierter Form in Deutschland. Johannes Agnoli hat die entfaltete Form dieser Vorstellungen, wie sie in der Massendemokratie verwirklicht sind, als Entsubstantialisierung des Pluralismus beschrieben.
Die Pluralität der Parteien funktioniert als Sicherung und Absicherung nur, wenn die Parteien keine Umschlagstelle des gesellschaftlichen Kampfes mehr sind, selbst auf der Distributionsebene nicht. Nur auf diese Weise kann die Gewähr gegeben sein, dass Herrschaftskonflikte aus dem politischen Leben verschwinden und den Staat nicht mehr gefährden.
Die gesellschaftlichen Antagonismen sind aus der Politik eskamotiert. Die Transformation von Klassenparteien in Volksparteien geht nur um den Preis, dass sie sich von dem lösen, was ihre Legitimationsbasis war.
Die Parteien trennen sich von der eigenen, aktuellen oder potenziellen gesellschaftlichen Basis und werden zu staatspolitischen Vereinigungen. Am weitesten fortgeschritten ist dieser Wandel in der Bundesrepublik, wo die Parteien, sei es grundgesetzlich, sei es in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ausdrücklich als Organe der Verfassung und konsequenterweise des Staates anerkannt werden.
Die Pluralität ist gerade ein Mittel der Homogenisierung der Herrschaft.
Gelingt es tatsächlich, in der Orientierung der Bevölkerung und in der politischen, legislativen wie exekutiven Tätigkeit den Antagonismus auszuschalten und gerade durch die Vielheit der Parteien die Friedensintegration zu erreichen, so wird das wirkliche Gesicht der Volksparteien des modernen Verfassungsstaates offenbar. Sie bilden die plurale Fassung einer Einheitspartei. Plural in der Methode des Herrschens, einheitlich als Träger der staatlichen Herrschaft gegenüber der Bevölkerung. Einheitlich vor allem in der Funktion, die die Volksparteien innerhalb der westlichen Gesellschaft übernehmen.
Die Desillusionierung der Liberalen führt dazu, die liberale Demokratie selbst in Analogie zum marktwirtschaftlichen Unternehmen zu sehen. Demokratie reduziert sich so darauf, dass, wie Josef Schumpeter formulierte,
das Volk die Möglichkeit hat, die Männer, die es beherrschen sollen, zu akzeptieren oder abzulehnen.
Wäre das nicht Kumpanei mit dem Bestehenden, so könnte es als Demokratiekritik gelesen werden.
Mal wieder geschafft. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Und vom ökonomischen Imperativ als wahrem Herrscher der bürgerlichen Gesellschaft war ja auch die Rede. In der letzten Stunde haben wir den Text von Martin Blumentritt gehört, und zwar mit dem Titel
Antinomie der Freiheit zur Dialektik des Liberalismus.
Da ging es insbesondere um Begriffsnominalismus und Begriffsrealismus. Und darum, wie die kritische Theorie die Synthese von beidem anstrebt, in einer Erfassung der wirklichen Welt. Es war von den Denkern der bürgerlichen Gesellschaft John Locke und Thomas Hobbes aus dem 17. Jahrhundert die Rede. Und in der ersten Stunde Sachzwang FM heute von René Descartes aus derselben Zeit. Da hörten wir 2 Beiträge von Ilse Bindseil, nämlich zunächst
Dualismus und Descartes.
Und noch ein Essay von ihr über denselben Descartes.
Das Charisma des Cartesianismus.
Tschüss, sagt Sachzwang FM.